Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Unternehmen Arztpraxis, dem Podcast für alle Mediziner, die ihren Aufwand in der Praxis reduzieren und das Ergebnis optimieren wollen. Mein Name ist Wolfgang Apel und ich bin seit mehr als 15 Jahren als Experte für strategisches Praxismanagement in der Beratung von Medizinern tätig. Wenn du wieder mehr Zeit für dich und deine Familie, weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Ich möchte dir heute anhand von zwei Praxisbeispielen zeigen, wie schnell sowohl junge als auch ältere Praxisinhaber in eine wirtschaftliche Krise rutschen können. Zudem verrate ich dir, wie du verhindern kannst, dass dir so etwas überhaupt passiert. Und falls du dich doch einmal in einer solchen Situation befindest, erfährst du hier drei Tipps, mit denen du dich wie Münchhausen am eigenen Zopf aus dieser misslichen Situation befreien kannst. Das erste Beispiel dreht sich um eine junge Orthopädin aus dem Kölner Raum, die vor rund 5 Jahren dort eine Praxis übernahm. Für Kauf und Renovierung der Praxis nahm sie damals einen Kredit von rund 550.000 Euro auf. Anfangs lief die Praxis wohl auch recht erfolgreich. Die Patientenzahlen und auch der Umsatz stiegen Stück um Stück an. Sie wandte sich dann jedoch an uns, weil sie nach den anfänglichen Erfolgen in eine schwierige Situation geraten war. Das wirtschaftliche Praxisergebnis der letzten beiden Jahre war schlichtweg eine Katastrophe, denn nach Steuern und Tilgung blieb ihr kaum noch was zum Leben. Natürlich war auch der Dispo komplett am Anschlag, sodass sich für sie die Frage stellte, wie es denn überhaupt weitergehen sollte. Wie konnte das passieren? Wenn ich es mal ganz ehrlich sagen darf, ist sie leider mit einer völlig blauäugigen Zukunftserwartung an die Praxisplanung und Finanzierung herangegangen. Sinngemäß sah ihre Planung etwa so aus. Da sie ja ein eingespieltes Praxisteam übernommen hatte, ging sie davon aus, dass sie sich mehr oder minder darum überhaupt keine Gedanken machen müsse. Sie war überzeugt, dass die bestehenden Mitarbeiter froh sind, eine junge Chefin zu bekommen und als Team weiter zusammenbleiben zu können. Zudem stellte sie noch 2 neue Mitarbeiter ein. Bei denen wiederum unterstellte sie, dass sie sehr gut sind und langfristig bleiben würden. Schließlich hatte sie die ja selber ausgesucht. Was die interne Kommunikation in der Praxis betraf, so sah sie es als völlig ausreichend an, alle 6 bis 8 Wochen eine Mitarbeiterbesprechung durchzuführen. Denn schlussendlich wissen ja alle, was sie zu tun haben. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder vielleicht selbst schon schlechte Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hast, weißt du es längst. Es war sehr unwahrscheinlich, dass dieser Plan aufgeht. Einerseits waren also Probleme im Bereich Personal vorprogrammiert. Andererseits ging sie mit einer extrem hohen Patientenorientierung in ihre Selbstständigkeit. Das ist sicherlich ein heroischer Ansatz, allerdings muss der auch eine vernünftig kalkulierte wirtschaftliche Basis haben. Denn es war ihr Ziel, nicht die berühmte 5-Minuten-Medizin zu machen, sondern sie plante für jeden Patienten, egal ob gesetzlich oder privat, einen 15-Minuten-Slot ein. Zudem setzte sie sich die Grenze, maximal 1200 Kassenpatienten pro Quartal zu behandeln, denn schließlich wolle sie ja kein Massendurchlaufgeschäft haben. Wie gesagt, das ist in der Theorie wunderbar. Doch dann braucht man als Praxisinhaber auch die Rahmenbedingungen, um sich das leisten zu können. Soweit zur Anfangssituation. Was passierte dann? Ihre Idee, wie es mit den Mitarbeitern laufen würde, na, die funktionierte natürlich nur sehr begrenzt. Letztes Jahr explodierte das Konstrukt und ihre Illusion dann final. Plötzlich stand sie mit nur noch 2 Auszubildenden da. Der Rest des Teams hatte sich verflüchtigt. Das führte selbstverständlich zu massiven Einschränkungen bei den Behandlungsmöglichkeiten und somit in den Einnahmen. Zusätzlich musste sie für eine Zeit eine sehr teure Leihkraft in die Praxis holen, also eine selbstständige MFA, die man für einen gewissen Zeitraum buchen kann und die in einer solchen Situation für viel Geld aushilft. Parallel versuchte sie, mit Anzeigen und immer größerem Budget bei der Anzeigenschaltung neue Mitarbeiter zu finden, was natürlich nicht funktionierte. Schlussendlich stellte sie für viel Geld über eine Personalvermittlung neue Kräfte ein. So war die Praxis zum Jahresende zwar wieder vernünftig besetzt, aber wie bereits gesagt, die Kasse völlig leer. Die Umsatzzahlen schlecht und die gesamte Praxis befand sich in einer extrem schwierigen Situation. Erschwerend kam hinzu, dass sie bereits 2 Jahre vorher schon einmal bei der Bank zusätzliche Mittel aufgenommen hatte, da die Ertragssituation auch da nicht so besonders positiv war, wie sie sich das eben eigentlich mal vorgestellt hatte. Das sieht eine Bank sehr ungern und somit war es eigentlich ausgeschlossen, heute erneut zur Bank zu gehen. Der Fall zeigt einmal mehr, dass du bei deiner Praxisfinanzierung immer einen entsprechenden Puffer mit einplanen solltest. Es ist deutlich schwieriger, nachträglich nochmal zusätzliche Mittel von der Bank zu erhalten, als gleich eine Summe mit einem gewissen Sicherheitspolster aufzunehmen. Andererseits wird aber deutlich, wie wichtig es ist, in den ersten Praxisjahren seinen privaten Lebensstandard nicht gleich hochzuschrauben, sondern stattdessen lieber Rücklagen zu bilden, aber dazu später mehr. Nachdem die Orthopädin sich an uns gewandt hatte, suchten wir gemeinsam nach Lösungen, die relativ zügig zu zusätzlichen Einnahmen führen. Dabei entwickelten wir 3 Ideen. Erstens stellten wir fest, dass die Praxis ihren Patienten zwar von Beginn an die Knochendichtemessung als Vorsorgeleistung angeboten hatte, aber für die Patienten, die diese Leistung in Anspruch nahmen, kein Recall-System installiert hatte. Das führte dazu, dass die Orthopädin zwar eine wirklich nennenswerte Größenordnung an Patienten hatte, die zwischen 2018 und 2021 eine Knochendichtemessung durchführen ließen, doch sie wurden danach nie wieder angesprochen. Somit war es nun also Prio 1, diese Patienten für eine Folgeuntersuchung einzubestellen. Zweitens stellten wir fest, dass noch nie versucht wurde, den umliegenden Hausarzt- und Gynäkologiepraxen eine Kooperation anzubieten, um bei deren Patienten eine Knochendichtemessung durchzuführen. Im Normalfall haben diese Praxen ja keinen eigenen DEXA-Scanner in der Praxis und eine derartige Kooperation hilft ihnen bei der Diagnose von Osteoporose bei ihren Patienten. Somit ist es die perfekte Lösung sowohl für die Kollegen als auch für unsere Orthopädin, die damit die eigenen Ressourcen besser auslasten und zusätzliche Einnahmen generieren kann. Zuletzt stellten wir fest, dass die von der Praxisinhaberin für sich selbst festgelegte Obergrenze von 1200 Scheinen pro Quartal in Wahrheit nie erreicht wurde. Das lag am schlechten Einbestellwesen, wofür es in der Praxis bisher auch überhaupt kein Konzept gab. Es bekam einfach jeder nach Belieben einen Termin. Das änderten wir natürlich sofort, um die 1200 Scheine pro Quartal sicherzustellen. Das waren die 3 Lösungsansätze, die wir identifizieren konnten. Nun mussten diese noch in die Realität umgesetzt werden und damit kommen wir zum ersten ganz wichtigen Punkt. In einer solchen Situation muss die Praxis sofort in den Krisenmodus umswitchen. Das heißt, dass die Situation dem Team gegenüber offengelegt werden muss. Natürlich nicht so, dass die Mitarbeiter Angst um ihren Arbeitsplatz kriegen. Das war in diesem Fall auch gar kein wirkliches Risiko, denn allein die gerade beschriebenen Lösungsansätze standen für Zusatzeinnahmen zwischen 70 und 100.000 Euro. Diese waren jedoch nur zu realisieren, wenn alle Mitarbeiter mitziehen. Um das sicherzustellen, müssen die Karten in einer solchen Situation einmal offen auf den Tisch gelegt werden und das Ziel, das muss exakt definiert werden. Wenn du das geschickt machen willst, teilst du nicht nur das Ziel mit dem Team, sondern lobst für dessen Erreichung auch einen entsprechenden Leistungsbonus aus. Der nächste entscheidende Punkt bei der Umsetzung ist, die Aufgabenverteilung im Tagesgeschäft so zu ändern, dass das Team die Termine für die Knochendichtemessung auch immer ungestört nachtelefonieren kann. Es reicht eben nicht aus, so eine Aufgabe einfach in die Runde zu werfen, ohne etwas an den bestehenden Abläufen zu ändern. Stattdessen müssen die Teammeetings genutzt werden, um im Detail zu besprechen, was sich operativ ändern muss, was bereits gut funktioniert und wo es noch klemmt. Gerade in so einer Phase braucht es eine ganz enge Kommunikation zwischen Praxisinhaber und Team. Zuletzt war es eine wichtige Aufgabe, das Mailing an die umliegenden Hausärzte und Gynäkologen zu verfassen und die angeschriebenen Kollegen eben auch nachzutelefonieren. Das war eine Aufgabe für die Praxisinhaberin selbst, für die sie entsprechende Zeitfenster aus ihrer Freizeit freischaufeln musste. Der dritte wichtige Punkt in einer solchen Situation ist es, ein Kennzahlenmanagement einzuführen, wenn es dieses nicht bereits schon gibt. Doch ehrlich gesagt, wenn es bestanden und funktioniert hätte, wäre die Praxis nie in diese Krise gerutscht. Das Kennzahlenmanagement bietet eine wöchentliche Standortbestimmung und stellt somit auch einen wichtigen Motivationsfaktor dar. Denn es dauert ja einige Zeit, bis sich die wirtschaftliche Situation wirklich wieder entspannt. Das ist sehr motivierend, die Entwicklung der Scheine, den Stand beim Nachtelefonieren und die Anzahl der durchgeführten Messungen sich positiv entwickeln zu sehen. Das zeigt dem Team, dass sie auf Kurs sind und gibt ihnen Sicherheit, dass, obwohl sich die Praxis nach wie vor in einer schwierigen Situation befindet, sie sich gerade gemeinsam Stück um Stück genau daraus befreien. Das ist die ideale Grundlage, um nicht nur diese Krisensituation zu meistern, sondern auch danach im Anschluss noch ganz andere Ziele zu erreichen. Kommen wir zum zweiten Fall, von dem ich dir heute berichten möchte. Es handelt sich dabei um einen älteren Kollegen, bei dem man denken könnte, dass die Erfahrung vor Krisen schützt. Leider ist das häufig nicht der Fall. Der Praxisinhaber ist ein 60-jähriger Kieferorthopäde, der im Grunde keinerlei Controlling-Maßnahmen in seiner Praxis implementiert hatte. Lediglich die BWA fungierte als Ergebniskontrolle. Das war ein großer Fehler. Der zweite war, dass er sich aufgrund seiner Erfahrung und da die Praxis jahrelang fantastisch gelaufen war, überhaupt nicht mit der sich radikal verändernden Wettbewerbssituation befasste. Tatsächlich hatten in den letzten Jahren aber drei weitere Praxen im direkten Umfeld seiner Praxis eröffnet und das bleibt nun mal nicht ohne Auswirkungen. Seine eigene Außenkommunikation beschränkte sich auf eine 10 Jahre alte Website, es gab keinerlei Reputationsmanagement und auch Zuweisermanagement war für ihn ein Fremdwort. Klar ist, wer in einer Fachrichtung arbeitet, die zu einem nennenswerten Teil von Zuweisungen lebt, kann es sich nicht leisten, sich nicht um genau diese Zuweiser zu kümmern. Vielleicht funktionierte das ja früher einmal, doch in der heutigen Zeit ist der Wettbewerb zu groß, um diesen Bereich einfach zu vernachlässigen. Zudem hatte er sich überhaupt nicht an die sich verändernden Marktanforderungen angepasst. Damit meine ich, dass er sich nicht um die sich verändernden Wünsche der Patienten kümmerte. Dabei ist es so, das weiß sicherlich jeder von euch, dass der Trend in der Kieferorthopädie weg von der klassischen Zahnspange hin zur Alleinerbehandlung geht. Da er den Wunsch der Patienten nach einer optisch schöneren Behandlungsform ignorierte, war es nicht verwunderlich, dass seine Conversion Rate sank. Und zwar sank die, wie wir in einer Analyse feststellten, bereits seit 5 Jahren erschreckend kontinuierlich. Zu guter Letzt hatte der Kollege natürlich auch keinerlei ernsthafte Rücklagen gebildet. Auf dieses Thema komme ich später nochmal zu sprechen. Doch erst einmal, wie sieht in dieser Situation die Lösung aus? Ein Teil liegt wohl ganz offensichtlich auf der Hand. Wir brachten als allererstes blitzartig die Außenkommunikation auf Vordermann. Das bedeutet, wir aktualisierten die Website und führten Social-Media-Maßnahmen ein. Des Weiteren implementierten wir ein Reputationsmanagement und optimierten die Kommunikation mit den Zuweisern. Zuletzt, und das war ein ganz entscheidender Teil, optimierten wir die Erstberatung der Patienten. Die Umsetzung begann dann genauso wie beim ersten Fall. Und so sollte sie immer beginnen, denn das ist entscheidend, um aus einer Krisensituation wieder herauszukommen. Als allererstes musst du die Karten auf den Tisch legen und das Team ins Boot holen. Nur wenn das Team mitspielt, hat ein Praxisinhaber eine Chance, die Praxis aus einer Krise zu retten. In diesem konkreten Fall ging es dann um die Entwicklung der Neupatienten, der Zuweisungen und der Conversion Rate. Wir entwickelten Anschreiben für die Zuweiser und fragten bei jeder neuen Zuweisung die Wünsche für die Kommunikation und für Behandlungsentscheidungen ab. So signalisierten wir, dass der Kieferorthopäde sich und den Zahnarzt als Team sieht und bereit ist, dessen Wünsche in die Therapie einfließen zu lassen. Der nächste Punkt, der natürlich sofort zu Ergebnissen führte, war die Kommunikations- und Prozessoptimierung der Erstberatung. In der Analyse zeigte sich, dass die Patientenkommunikation des Kieferorthopäden nicht optimal war, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Hierbei konnte ein Gesprächsleitfaden helfen, den wir für ihn entwickelten. Dank des neuen Gesprächskonzepts klärte der Kieferorthopäde nicht mehr nur über die klassische Behandlung auf, sondern auch über die Möglichkeit zur Alignerbehandlung. Dabei weist er nun auch von Beginn an auf die Option einer Teilzahlung hin. Das ist entscheidend, denn wenn die eine Behandlung von der Kasse gezahlt wird und die andere ein paar tausend Euro kostet, ist das für viele Patienten erst einmal ein kleiner Schock. Mit einer Ratenzahlung ist die Summe für die meisten Menschen schon viel eher vorstellbar. Du siehst, auch in diesem zweiten Fall konnte man alles wieder in den Griff bekommen. Und so unterschiedlich die beiden Fälle auch waren, so sind doch in beiden Situationen die drei entscheidenden Schritte zur Lösung erkennbar. Lass mich diese zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Schritt 1 lautet, das ist sicherlich inzwischen klar geworden, Karten auf den Tisch legen und die Mitarbeiter ins Boot holen. Schritt 2 ist es dann, umgehend in den Krisenmodus zu schalten. Das bedeutet, raus aus der Komfortzone zu gehen und die Bereitschaft an den Tag zu legen, auch unbequeme Dinge zu tun. Vielleicht widersprechen diese für eine Zeit auch deiner Vorstellung von einer Work-Life-Balance. Doch es geht in diesem Moment nur darum, dass wieder Geld in die Kasse kommt. Nur so können Praxisinhaber eine noch größere Krise abwenden. Es ist, wie bereits angesprochen, nicht die Lösung, zur Bank zu gehen, denn Banken sind vor allem für dich da, wenn du genügend Geld hast. In Krisensituationen ist es deutlich geschickter, darüber nachzudenken, wie du dir selber helfen kannst. Und wie die beiden Fälle gezeigt haben, ist das eigentlich mit etwas Nachdenken und entsprechenden Analysen immer möglich. Der dritte Schritt ist es, ein Kennzahlenmanagement einzuführen. Damit überprüfst du Woche für Woche, ob du auf Kurs bist. Stellt sich heraus, dass du nicht auf Kurs bist, gilt es im wöchentlichen Teammeeting gemeinsam darüber nachzudenken, was besser gemacht werden kann, um die gesteckten Ziele doch noch zu erreichen. In beiden Fällen war es so, dass das Kennzahlenmanagement ein großer Motivator für das Team war. Sie konnten jeden Tag den Fortschritt sehen, auch wenn die Liquiditätsprobleme noch nicht gelöst waren. Das gab ihnen Sicherheit und das gute Gefühl, dass es gemeinsam zu schaffen ist. Tatsächlich solltest du ein solches Kennzahlenmanagement einführen, bevor du dich in einer Krisensituation befindest. Ein gutes Kennzahlenmanagement in allen Praxisbereichen funktioniert wie ein Frühwarnsystem und verhindert, dass du überhaupt in eine solch brenzlige Situation gerätst. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf das Thema Rücklagenbildung zu sprechen kommen. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben für jeden Praxisinhaber, Rücklagen zu bilden. Und zwar beginnt die Rücklagenbildung nicht erst, wenn du so viel Geld verdienst, dass du nicht mehr weißt, wie du es ausgeben sollst. Rücklagenbildung beginnt bereits im ersten Monat deiner Selbstständigkeit. Von Tag 1 an solltest du immer 10% des Praxisergebnisses, also Einnahmen minus Ausgaben gleich Ergebnis, zur Seite legen. Und zwar so lange, bis du mit deinen Rücklagen mindestens 6 Monate lang alle Kosten deiner Praxis zahlen kannst. Rücklagenbildung und die Installation eines Frühwarnsystems in deiner Praxis sind sicherlich entscheidende Schritte, um Schieflagen in der Praxis zu vermeiden bzw. diese besser und schneller wieder in den Griff zu kriegen. Wenn du aber die gesamte Palette der Möglichkeiten kennenlernen möchtest, die dir eine positive Praxisentwicklung garantieren, dann empfehle ich dir die Teilnahme an unserem 12-monatigen Mentoring-Programm. Hier lernst du systematisch alle Stellschrauben kennen und einzusetzen, die dir mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive garantieren. Wenn dich das interessiert oder aber du dich bereits in einer brenzligen Situation befinden solltest, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Egal, wobei du dir Beratung und Unterstützung wünschst, gern können wir einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir dir helfen können. Und wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.